Sport im Kopf, der Sportpsychologie-Podcast von und mit Kaya Schöpf.
Herzlich willkommen bei Sport im Kopf, unterstützt exklusiv von der App Exact Health. Schön, dass du heute wieder zuhörst oder vielleicht auch zum ersten Mal. Bevor ich es wie meistens am Ende vergesse, wenn dir die Folge gefallen hat, hinterlass mir sehr gerne ein Sternchen, zum Beispiel bei Spotify, damit auch andere den Podcast leichter finden können. Mein heutiger Gast ist geboren in Überlingen am schönen Bodensee und jetzt wohnhaft in München. Leistungssportler ist er schon sehr lange in den Disziplinen, im Marathon eher Spätzünder. 2017 bestritt er hier seinen ersten Wettkampf. Vor der Marathonzeit holte er sich jedoch international wie national bereits einige Medaillen, viele davon in Gold auf den 3000 Meter, 5000 Meter und 10.000 Meter Distanzen. Allein deutscher Meister wurde er 16 Mal, wenn ich mich nicht verzählt habe. 2022 hatte er seinen wohl größten Erfolg bisher. Mit einem Schlussspurt wurde er Europameister und gewann die Silbermedaille in der Mannschaftswertung. Heimspiel in München. Seine Marathon-Bestzeit liegt bei 2 Stunden, 7 Minuten, 5 Sekunden. Damit konnte er sich 2023 auch zum dritten Mal für Olympische Spiele qualifizieren. In Paris belegte er nach 2 Stunden, 9 Minuten, 18 Sekunden als bester Deutscher und drittbester Europäer den 12. Platz. In diesem Sinne sage ich Servus und herzlich willkommen bei Sport im Kopf, Richard Ringer.
Ja, danke für die Einladung. Ja, ich freue mich, hier zu sein. Ein kleines Update bereits. Ich habe letzten Monat noch eine Marathon-Bestzeit wieder erzielt. Die ist nochmal eine Minute 18 schneller. Ich bin jetzt schon bei 2 Stunden 5 und 46 Sekunden. Dazu noch, aber es war wieder in Valencia, genau.
Vielen Dank. Ich wollte dich jetzt, das ist nämlich meistens die erste Frage, habe ich irgendwas vergessen oder falsch recherchiert? Und das Lustige ist, Richard, ich wollte dich nämlich extra danach fragen, dachte mir so, Wikipedia macht doch eigentlich nie Fehler mit Bestzeiten. Und für mich war es irritierend, weil nämlich unten noch Bestzeit, Valencia war das ja auch 2023, 2 Stunden 07 stand und oben bei den Bestzeiten es aber schon korrigiert war. Aber dann ist es kein Fehler, sondern es wurde bereits berichtigt. Dann korrigiere ich mich. 2 Stunden, 5 Minuten und
46 Sekunden.
46 Sekunden. Richard, schön, dass du Zeit hast. Wie geht's dir und wo bist du?
Ja, danke. Ja, mir geht's recht gut. Es ist Januar im Moment. Bei mir ist eher gerade wieder Aufbautraining, eben weil ich den Marathon erst hinter mir habe von letzten Monat. Bin hier in München, im verschneiten München, kann man sagen. Deswegen ist jetzt leider öfters so, dass ich nicht raus kann zum Laufen, weil es sehr eisig ist. Und gefährlich, muss dann öfters mal aufs Laufband ausweichen und vielleicht in die Halle gehen in München. Aber die Infrastruktur ist ja sehr gut und ja, da freue ich mich jetzt auf das, was kommt. Und der Schnee geht auch irgendwann wieder weg.
Das stimmt, wobei ich als Wintersportler mich natürlich aktuell freue wie ein Schnitzel über Skitouren gehen und Loipen, die schneeweißen, weiße Weihnachten hatten wir, was ja auch echt total außergewöhnlich ist, leider, weil es meistens dann immer regnet an Weihnachten. Was ist denn deine Lieblingslaufstrecke in München? Ich frage nur, weil ich ja 4,5 Jahre selbst in München gewohnt habe und irgendwann kennt man ja die diversen Laufstrecken der Langdistanzler in- und auswendig. Wo läufst du am liebsten?
Ja, ich meine, so weit zur Isar habe ich es nicht. Also kein Kilometer und dann kann man halt am Fluss natürlich ewig rauslaufen. Also bis zum Flughafen bin ich noch nicht gekommen, sonst wäre ich dann schon bei 60, 70 Kilometer hin und zurück. Das ist halt das Coole, man kann halt auf beiden Seiten laufen. Der englische Garten bietet natürlich dann auch schon was. Das ist sehr, sehr einfach. Ich habe jetzt aber ganz gute, schnellere Strecke auf der Straße gefunden, die hier jetzt echt nicht weit weg sind, wo man echt nur so 5 Minuten mit dem Auto fährt, da bei Unterföhring.
Bei der Ruderregatta.
Ja, genau. Da ist eigentlich ganz nett zu laufen.
Das heißt, du bist dann eher der Isar Richtung Nordenläufer. Das ist nämlich ganz lustig. Es gibt immer die Isar Richtung Südenläufer und die Isar Richtung Nordenläufer.
Ja, weil, bei mir war es von der. Genau, ja, beim Süden müsste ich halt ein bisschen durch die Stadt. Ist im Winter ganz okay, da ist noch beleuchtet halt. Deswegen ja, im Norden stimmt. Ist halt nichts, wenn der Nebel dann noch kommt, dann bringt die Stirnlampe fast auch nichts mehr.
Ja, das stimmt. Und weniger los Richtung Norden.
Ja, das stimmt.
Richard, ich habe, glaube ich, noch was vergessen. Du bist ja nicht nur Leistungssportler, sondern du hast ja BWL studiert und hast bei, ich glaube, als Controller bei Rolls-Royce Power Systems gearbeitet. In Teilzeit, machst du das immer noch oder bist du inzwischen Vollprofi? Vollprofi im Sinne von, du machst
ja,
nur Leistungssport.
Genau, also das sind immer so Phasen, sage ich mal. Also jetzt vor den Olympischen Spielen habe ich mir tatsächlich eine Auszeit genommen und habe gesagt, jetzt alles daran setzen auf die Olympischen Spiele, da meine Ziele ja zu verwirklichen. Es wäre auch fast nicht möglich gewesen, weil ich war halt wirklich 10 Monate gar nicht zu Hause. Ich war wirklich im Trainingslager noch und nöcher. Ob das jetzt in der Höhe war in Kenia, in Höhenhäusern oder halt auch in Klimatrainingslagern, damit ich mich an die Hitze anpasse. Mhm. Also war ich wirklich sehr viel halt auch weg. Aber ansonsten bin ich schon regelmäßig bei der Arbeit. Also jetzt nach den Olympischen Spielen bin ich bis jetzt aktuell, bin ich jetzt beim Arbeiten, jetzt natürlich nur noch ja, sehr, sehr wenig, sage ich mal. Und so, ich bin so alle 3-4 Wochen im Office und den Rest mache ich Homeoffice. Das ist ja ganz cool, dass man das so machen kann. Und passt ja ganz gut, sage ich mal, zum Thema der Sportpsychologie. Wenn man nebenher noch was anderes macht, anstatt immer nur in seiner Bubble zu sein, ist es auf jeden Fall hilfreich. Und bin ich auch dankbar, dass ich da auch was anderes noch machen darf.
Definitiv. Ich glaube, wir kommen da später auch nochmal drauf, wie wichtig es auch ist, nebenher was für den Kopf, im wahrsten Sinne des Wortes, zu machen. Jetzt muss ich kurz einhaken. Höhenhäuser. Also ja, Höhentrainingslager, ja, Klima, aber Höhenhäuser, das hat mich jetzt irgendwie kurz irritiert.
Das ist im Endeffekt nichts anderes wie, also man kann, einerseits könnte ich das zu Hause machen, indem ich sozusagen ein Höhenzelt habe. Also ich habe einen Generator, der sozusagen mir den Sauerstoff wegnimmt. Und da schlafe ich dann in der Nacht drüber und ruhe mich vielleicht am Tag über aus. Könnte sogar, sag ich mal, noch eine Maske aufziehen und dann damit auch arbeiten, sag ich mal, am PC. Leichter ist natürlich in so einem ganzen Gebäude, das in Höhenbedingungen ist, zu sein, wo zum Beispiel vielleicht der Gym noch drin ist, die Küche. Das hatte ich tatsächlich hier in Rheinland-Pfalz. Letztes Jahr war ich 5 Wochen dort. Das war was anderes, also muss jetzt nicht irgendwie weit reisen. Im Winter bleibt man eher drinnen, sag ich mal, und zum Training kann man raus. Aber es ist schon auch tough für den Kopf auf jeden Fall gewesen.
Das ist spannend, also das habe ich jetzt tatsächlich auch, tatsächlich habe ich das jetzt noch nie gehört. Also ich war mir jetzt nicht sicher, ob es um Hochhäuser geht oder Höhenhäuser, die in der Höhe sind, aber es sind einfach Häuser, bei denen die Sauerstoffsättigung auf die Höhe, ich weiß nicht, auf 2,5, 2 irgendwie wahrscheinlich so runter reduziert wird, um dann rauszugehen und wieder vollgesättigt Training zu absolvieren zu können. Okay, spannend. Höhenhäuser. Gibt es in München keins?
Ja, da gibt es, glaube ich, auch so schon kleine Ansätze.
Okay, sehr spannend. Man lernt nie aus. Ich starte ja das Gespräch immer damit, dass ich meine Gäste bitte, sich selbst privat in 3 Worten und als Leistungssportler in 3 Worten zu beschreiben. Manchmal ist es relativ ähnlich, aber es ist ganz spannend, weil es sich manchmal auch doch sehr unterscheidet, wie man als Leistungssportler sich selbst wahrnimmt und als Privatperson. Wie ist es bei dir?
Ja, ich würde schon sagen, auch ähnlich. Ich bin eher ein ruhigerer Typ, der jetzt vielleicht nicht alles so extrovertiert irgendwie sich selber irgendwie betrachtet, sondern die Erfolge eigentlich mit sich selber und seinen Freunden so ein bisschen feiert und jetzt nicht extern da so viel Wirbel drum macht. Ansonsten ist halt immer Kontinuität immer so ein Thema im Privaten, sag ich mal, bei der Entwicklung, ob das jetzt bei der Arbeit ist oder eben jetzt auch beim Leistungssport, dass da halt nicht so schnell mal auf den Erfolg so mal kurz gesetzt wird, sondern eigentlich immer schon langfristig gedacht wurde. Das habe ich schon so mitbekommen von meinem ersten Coach, dass man immer so gesagt hat, in 10 Jahren zählt es vielleicht auch ein bisschen schwierig für jüngere Athleten, aber hat bei mir ganz gut funktioniert. Mit den 3 Wörtern ist es immer ein bisschen schwierig, sage ich mal. Zielstrebigkeit ist, denke ich, in beiden Sachen auf jeden Fall ein wichtiges Ding. Ansonsten Ja, Pünktlichkeit ist auch bei beiden Themen eigentlich so ein Ding, wo ich wichtig finde. Und unruhig kann ich schon auch bei beiden werden. Also sehr schon so, dass es in beiden eigentlich sehr, sehr ähnlich ist, sage ich mal.
Ruhig, unruhig, pünktlich und zielstrebig. Scheinbar gute Voraussetzungen für einen Marathonläufer. Und ich habe es halt gleich mal geschafft, 2 Minuten unpünktlich zu sein. Ich habe gesehen, du warst schon in unserem, wir sehen uns ja hier per Video, warst schon in der Software und hast gewartet. War 2 Minuten zu spät. Richard, 3000 Meter, 5000 Meter, 10.000 Meter, Halbmarathon, Marathon. Also du bist ja alles gelaufen und ich fand es jetzt ganz spannend. Du hattest ja einen langjährigen Coach und hast doch gerade beschrieben, dass er damals schon meinte, es zählt alles erst in 10 Jahren. Wann war es klar, dass du dich Richtung Marathon bewegen wirst? Also war das auch schon vielleicht eine Idee, als du noch auf den 3000 und 5000 Meter Distanzen unterwegs warst?
Nee, tatsächlich muss ich sagen, war das sehr, sehr spät. Bei mir kam der Gedanke eigentlich erst 2018 auf. Da war ein gewisser Arne Gabius, der eigentlich der einzige Marathonläufer in Deutschland, der wirklich was sehr, sehr Gutes geleistet hat. Und der hat mich damals gefragt, ob ich ihn nicht Tempo machen würde beim Frankfurt-Marathon. Und ich habe jetzt noch nicht so viele Longruns gemacht. So 25 Kilometer war so das Längste, was ich im Training gemacht habe, aber auch eher sehr, sehr ruhig. Und dann war ich da an der Startlinie und das fand ich irgendwie, ja, schon irgendwie toll, vorne zu stehen, hinter allen halt so die Hobbysportler, die man ja sonst nicht an der Startlinie hat, wenn man die 400 Meter Runden läuft. Und dann bin ich tatsächlich ziemlich weit gekommen, bis 31 Kilometer. Es war gar nicht geplant, es war geplant bis zum Halbmarathon, weil ich hatte so Spaß bei der Sache und ihm sind die anderen Tempomacher, die eigentlich länger laufen sollte, früher abgesprungen. Und dann habe ich einfach weitergemacht und habe eigentlich dann auch nur den Marathon beendet, weil ich wusste, dass in 2 Wochen selber ich einen Wettkampf habe. Es hat echt tierisch Spaß gemacht und hätte es echt nicht erwartet. Und dann habe ich so das erste Mal darüber echt nachgedacht, ja, wie schön das doch vielleicht sein könnte, da was anders zu machen.
Das heißt, eigentlich war es ein Zufall,
Ja,
mehr oder weniger.
genau. Also,
Guter Zufall.
ja, ich meine, natürlich ist es schon so, dass man irgendwann darüber nachdenkt, wenn man sich vielleicht dann auch nicht mehr entwickelt. Bei mir ist ja dann auch irgendwann, ja, die Bestzeiten über 5000 Meter war 2015 erzielt, die über 10.000, ja, die hatte ich ja dann eher 2018 erzielt gehabt. Aber so dieses, wenn über die Jahre lang das Training auf der Bahn und diese Zehntelsekunden, die man ja dann irgendwann nur noch jagt, dass man da vielleicht mal an einen anderen Horizont denkt. Ich denke, das wäre auf jeden Fall trotzdem so gekommen. War auch dann tatsächlich ein bisschen, als ich einen neuen Ausrüstervertrag unterschrieben hatte, stand tatsächlich auch im Vertrag so ein bisschen drin, die glauben an mich tatsächlich auf dem Marathon. Die sehen da sehr, sehr viel Potenzial. Also es ist irgendwie lustig zu sehen, dass extern irgendwie darüber schon nachgedacht wurde. Wahrscheinlich haben sie mich halt in Frankfurt Marathon laufen sehen, dachten sich, der könnte was werden. Genau, und dann war das auch über die Schiene ganz gut gemanagt, dass ich so ein bisschen da auch dann hingeschoben worden bin.
Ja, schön. Aber manchmal fügen sich die Dinge halt auch irgendwie in eine gute Richtung. Jetzt kennst du ja beides und bei Sport im Kopf reden wir natürlich vor allem über die mentale Komponente. Wo würdest du sagen, liegen denn die größten Unterschiede bezüglich mentaler Herausforderungen zwischen Bahn und Straße und vielleicht auch den Distanzen?
Ja, das sind schon einige Unterschiede zu sehen. Das ist einerseits schon mal die Saisonplanung. Bei der Bahn ist es ja so, dass ist man, sagen wir mal, die beiden Wettkämpfe finden jetzt bei einer Weltmeisterschaft für Olympischen Spiele einfach statt im August, also finden beide am gleichen Tag statt, aber die Vorbereitung ist dann doch unterschiedlich. Als Bahnläufer ist dann meistens so, dass man die letzten 3 Monate eigentlich die Qualifikation dafür holt. Hat halt ja, ein paar Möglichkeiten, die dann zu holen. Ist aber natürlich dann ungewiss, weil man sich dann ja natürlich extrem hart darauf vorbereitet in dem Jahr des Höhepunkts. Und beim Marathon ist eher so, dann hat man hat eigentlich 1,5 Jahre für die Normzeit. Kann ja also sein, eben, dass man ja gut 10 Monate vorher schon weiß, eigentlich mal die Quali ist ein bisschen entspannter daran zu gehen. Das so zur Vorbereitung und ansonsten klar, auf der Bahn ist halt eine 400-Meter-Runde, es sind 8 Bahnen, die braucht man aber nur beim Start, bei der Startaufstellung. Ja. Ansonsten versucht jeder natürlich auf Bahn 1 zu laufen, so wenig Meter wie möglich. Das heißt, das ist eigentlich eher so, eher ein Gänsemaster, hintereinander sind alle, geht zum Positionskämpfe. Auf der Straße ist es da ganz anders, da hast du sehr, sehr viel Platz. Wir laufen meistens 2, 3 nebeneinander und dann kann man auch ganz gut im Windschatten oder so laufen. Ist einfach ein bisschen freier. Das Einzige, was da ist, ist Positionskämpfe bei alle 5 Kilometer, wenn man zum Flaschenstand kommt, sozusagen seine persönliche Flasche greifen will. Da gibt es schon immer Rangeleien. Genau, ein anderes natürlich, ich meine, man ist im Stadion, die Zuschauer, die sehen dich halt die ganze Zeit. Die Kamera ist von oben auf dich gerichtet. Und beim Marathon ist halt so, kann es halt mal Lücken auch geben. Kannst du deine Freunde, Familie, deinen Coach, kannst du gut wahrnehmen. Kannst du wirklich, können die ja was zu dir sagen und du verstehst das. Das ist im Stadion überhaupt nicht so der Fall. Genau, die Kamera kann aber dann auch mal einen Meter vor deinem Gesicht halt sein am Motorrad, wenn das da jemand dahin fährt. Und ja, je nachdem, wo du halt läufst und gefragt bist, dann ist da so schon auch ein bisschen lustig manchmal, wenn er der vor der Nase herfährt. Das sind so, sag ich mal, so die größten Unterschiede.
Klingt danach, dass die Straßen so ein bisschen mehr der Wilde Westen ist, mit den Freiheiten, die man dann doch auch mehr hat, die aber auch Vorteile bringen, weil man, ja, wie du es gerade beschrieben hast, zum Beispiel auch mehr das Emotionale aufsaugen kann, weil vielleicht Trainer oder auch Familie an der Seite steht. Wenn wir nochmal auf die Bahn gehen, wie bist du denn damals mit den Herausforderungen, also Nähe der Zuschauer, voll im Spotlight, den Kameras, dem Lärm, umgegangen, weil ich glaube, es ist natürlich schon eine sehr zentrierte Herausforderung, die alle auf einmal auf einen einprasseln. Auf der Straße verteilt sich es vielleicht auch ein bisschen. Was waren da für dich die wichtigsten Werkzeuge?
Ja, also muss auf jeden Fall dazu sagen, dass ich sehr, sehr viel Erfahrung gesammelt habe und auch sammeln durfte. Ist ja auch immer nicht so, dass Sportler so viel Zeit auch bekommen. Da ist es natürlich schon öfters auch mal so gewesen, dass vielleicht der Wettkampf auch in den Sand gesetzt worden ist. Aber das hat dann auf jeden Fall als Athlet weiterentwickelt. Also immer so, ja, die Aufregung, so ist erst die ersten deutschen Meisterschaften als Jugendlicher oder die ersten Europameisterschaften in der U20 oder Weltmeisterschaften. Das ging öfters mal auch in die Hose. Wobei ich da auch sage, jetzt mit Nachbetrachtung ist auch so ein bisschen natürlich das Training da auch vielleicht manchmal auch schuld, dass man halt zu viel will und dann halt kurz vor dem Wettkampf vielleicht doch zu viel macht. Deswegen kann da auch manchmal was schiefgegangen sein, wo man dann vielleicht sagt, war das mehr Kopf nur oder langsam was anderem. Aber ich habe mir im Endeffekt dann schon auch immer gesagt, das, was ich hier tue, das mache ich ja aus Leidenschaft. Und ich darf, das ist ja keine Pflicht, das ist jetzt nicht du gehst jetzt in die Schule und dann musst du die Prüfung halt schreiben. Also wenn du es nicht schreibst, dann bist du halt durchgefallen. Das ist nicht so. Also ich habe das mir selber ausgewählt. Es macht Spaß, rumzukommen, viele Menschen, Athleten kennenzulernen, Städte kennenzulernen. Und das ist dann echt Kür. Das ist jetzt keine Pflicht. Und da bin ich dann ja sukzessive eigentlich lockerer einfach geworden. Bin dann damit eigentlich auch gewachsen. Also das, was ich vielleicht vorher in Sand gesetzt hat, habe ich dann in späteren Jahren dann eigentlich gut umgewandelt in Triumphe. Und ich denke, es gehört auf jeden Fall dazu. Also es gibt selten jemand, der eigentlich alles von Anfang an perfekt macht. Und ich denke, es ist auch wichtig, Fehler zu machen und machen zu dürfen. Aber natürlich daraus zu lernen, das ist dann das Wichtige. Und dass man da auch extern die Hilfe bekommt, die Unterstützung. Also dass man, dass die Motivation eben jetzt nicht nur von einem selber kommt, sondern eben auch von der Familie, von dem Coach auf jeden Fall und den ganzen drumherum, auch vom Verband, dass die halt auch stolz sind, dass du da in der Startlinie stehst und nicht, ja, jetzt hast du die Quali leider geschafft, jetzt musst du da für uns laufen, es kostet nur Geld, so ungefähr. Da gibt es schon auch Unterschiede und da wächst man auf jeden Fall mit rein.
Ja, ich glaube, du beschreibst es ganz schön, dass es eben ein Prozess ist. Also so retrospektiv klingt es ja auch dann immer ganz, ganz leicht und ganz entspannt, aber es ist aber ein Prozess. Du bist Jahrgang 89, also für die Zuhörer, die es nicht hören, du bist jetzt auch keine Mitte 20 mehr, sondern Mitte 30. Und da sammelt man natürlich immens viel Erfahrung, die wahrscheinlich auch für das, was du jetzt machst, Marathonlaufen auf dem Niveau, extrem wichtig war. Wenn wir nochmal kurz zurückblicken, du als junger Athlet, was ich jetzt so raushören konnte, war, dass ihr oder du, dein Trainerteam, in der Familie, Verband, also irgendwie war da eine gute Fehlerkultur, also so habe ich das jetzt irgendwie zumindest empfunden, wie du es erzählt hast. Hast du das auch so wahrgenommen oder war es für dich damals schon schwierig, den Umgang damit zu lernen, dass man Fehler machen darf oder wie du es gesagt hast, dass man auch einfach mal ein Rennen in den Sand setzen kann? Weil ich glaube, das ist was unheimlich Wichtiges, um sich zu entwickeln, dass man auch Fehler machen darf. Aber ich weiß aus meiner Erfahrung mit Athleten, Athletinnen, dass das ein ganz, ganz schwieriges Thema ist, dass man sich selbst das, zugesteht, Fehler zu machen.
Ja, ich meine, die Qualifikationen waren ja immer schon hoch und wenn man das erreicht hat, dann war das halt schon ja, so ein Meilenstein eigentlich und hat dann vielleicht auch ein bisschen falsch gedacht, weil man halt gedacht hat, ja, die Qualifikation, man will halt dahin, klar, es ist das erste Mal irgendwie so eine Teilnahme, ist irgendwie was Besonderes, aber dann natürlich bei der Meisterschaft dann natürlich diese Leistung nicht abzurufen, ja, das ist dann natürlich dann schon auch schwierig verständlich, wenn dann der Verband sagt natürlich, ja, du hast die Qualifikationszeit so easy eigentlich unterboten und jetzt läufst du da sowas von hinterher. Ja, aber warum ist es natürlich so? Wie kann man das irgendwie anders hinbiegen, dass du halt dann eigentlich performst, wenn es wirklich drauf ankommt, ne? Aber das Problem ist halt auch, wenn du die Zeit nicht bekommst, weil du die Quali kurz davor laufen musst, dann musst du dich ja auf irgendwas konzentrieren, wenn ich dann fit bin an dem Tag, aber ich habe die Quali halt nicht. Ne? Das ist halt immer so das Problem, so in Form zu sein, eine ganze, über Monate hinweg, das ist eigentlich kaum möglich. Das ist immer so das Schwierige und es ist immer noch so die Kultur, heutzutage auch, dass du eigentlich immer Leistung bringen sollst, das ganze Jahr über, das funktioniert halt nicht. Ne? Das war auf der Bahn auf jeden Fall eine große Herausforderung. Das ist beim Marathonlauf eben nicht so, weil du wirklich Monate dann hast der Vorbereitung, um dich auf diesen Tag einzustellen. Ich meine, dafür gibt es keine Ausreden dann im Marathon sozusagen, wenn du nicht performst. Aber ich meine, ja, Ausreden zu suchen bringt im Endeffekt ja sowieso nichts. Ne? Ja, aber es war schon so, dass man eben, ja, und natürlich im jungen Alter der Coach natürlich viel ausprobiert hat, was wirkt, welches Training wirkt gut, welches nicht. Und dann macht man Wettkämpfe, wo man vielleicht 2-3 Tage vorher noch eine harte Einheit macht oder mal noch einen Wettkampf auftakt oder solche Geschichten. Wettkämpfe am Abend, am Morgen, ja, gibt es ganz, ganz viele Dinge. Ob man ins Ausland fährt, mit ja, Hotel sozusagen eine Nacht vorher, 2 Nächte vor oder so, da lernt man schon sehr, sehr viel dazu, ob man dann eben im Zug sitzt oder fliegt oder sonstiges. Aber ich denke schon, dass es da ganz gut war. Aber klar, als junger Athlet, da schaut man natürlich erstmal auf die Delegation vom Verband oder so. Und dann ist es so manchmal schon sehr erdrückend, vielleicht so, wie man es vielleicht bei der Art, wenn man denkt, oh, das ist jetzt der CEO oder das ist jetzt der Bereichsleiter oder so. Und Respekt sollte auf jeden Fall da sein, aber nicht diese Kultur, wo man sagt, oh, jetzt habe ich aber Angst eigentlich, so widerspricht und immer nur von, jetzt muss Leistung gebracht werden und so, ne, diese Druck aufbauen oder so. Ja, das ist natürlich schwierig, wenn man ja, als junger Athlet da die erste Erfahrung halt macht. Das ist eigentlich immer, sag ich mal, eher erdrückend, würde ich sagen. Aber ich glaube, es ist trotzdem auch gut, wenn man da mal so reinkommt. Ja.
Was hat dir damals geholfen als junger Athlet? Also wenn jetzt zum Beispiel von der Delegation jemand extrem wichtiger da war oder wichtige Sponsoren und kurz der Gedanke kam, oh, heute muss ich besonders gut sein. Was war da deine Strategie? Was hat dir geholfen, dich wieder auf das Wesentliche zu konzentrieren?
Ja, es ist schwierig zu sagen, weil ich öfters eben früher dann eben die Leistung nicht gebracht habe, leider. Ich bin schon auch ganz gut gewesen, öfters, aber man muss sich im Endeffekt denken, also man muss es halt wirklich ausblenden, also dass du halt einfach, du läufst gegen die Leute, die da am Start stehen und nicht irgendwie für die Leute, die außen rumstehen. Also das hilft dann auf jeden Fall, dass du diesen, dass du einfach, also im Wettkampf bist du ja dann, du denkst ja sofort anders, ne? Also vor dem Wettkampf denkt man vielleicht noch, klar, irgendwelche, also du musst halt schon strukturiert irgendwie angehen und musst halt das andere ein bisschen ausblenden, dass man halt sagt, okay, wie viele Stunden vor dem Wettkampf esse ich was, so fokussiert einfach zu sein, bis dann natürlich den, vielleicht den Streckenablauf dann so durchgehen, was sind so seine Strategien. Ich meine, man hat ja mit dem Coach dann auch aufgemacht, wie könnte der Rennverlauf sein, also dass man einfach an diese Schiene denkt und jetzt gar nicht an, natürlich an das andere denkt, ja, ich meine, das ist als Jugendlicher eh immer schwierig, da hat man vielleicht noch keine Sponsoren oder wenn, dann steht der auch was drin, was man erfüllen muss, weil der Vertrag vielleicht nur ganz kurz geht, meistens 1-2 Jahre nur. Ja. Selber ist man noch vielleicht Schüler und im Studium ist ja natürlich auch da gefordert und weiß natürlich nicht, wo es hingeht. Also sehr, sehr ein abhängiges Verhältnis. Das ist halt später nicht so. Aber das ist ja, wenn man laufen ist, ist es ganz gut, dass man eben da im höheren Alter eigentlich noch performen kann, noch viel, viel besser wird, aber in anderen Sportarten ist da halt schon vorbei. Dann machen manche noch nicht so viel Studium, noch nicht fertig und haben, sind da halt schon irgendwie Olympiasieger oder sonst wie geworden. Ja. Und das ist ein ganz anderer Druck, mit dem die da umgehen. Aber wahrscheinlich ist da vielleicht dann auch Sachen Förderung wahrscheinlich. Könnte sein, dass da vielleicht ein bisschen besser ist, weil man ja weiß, die Athleten performen halt im jungen Alter besser und bei uns ist eher so, da darf man halt auch mal Erfahrungen sammeln und da ist dann halt später eigentlich der Erfolg. Aber klar, wenn der Erfolg dann im Jugend auch nicht da ist, dann gehen natürlich auch viele Talente verloren, weil sie dann natürlich zur Arbeit gehen, weil ja, wenn kein Geld da ist, dann ist es natürlich schwierig. Also ich denke, da hat jede Sportart so seine Herausforderung, aber ich denke, ich habe das immer ganz gut gemacht, dass ich auch nach dem Studium dann eben gleich arbeiten war. Also ich bin jetzt ja schon 12 Jahre bei Rolls-Royce Power Systems, beziehungsweise Kernmarke ist MTU in Friedrichshafen, Maschinenbauunternehmen. Und das hat mich eigentlich unabhängig gemacht, weil du halt da einfach, sage ich mal, deine geregelten Gehaltseinkünfte monatlich hast und dich dann einfach freuen kannst auf die Saison, auf die Trainingslager und alles. Bist halt unabhängig. Das hat mich auf jeden Fall befreit, würde ich sagen, anstatt diesen halbjährigen Druck schon in der Schule, immer mit den Prüfungen, Abschlussarbeiten. Und dann natürlich die Wettkämpfe, die Qualifikation, die Norm, das ist schon sehr, sehr viel, würde ich sagen, was da auf einen kommt. Deswegen, also selbst natürlich auch in späteren Alter fand ich es auf der Bahn, für mich persönlich, muss ich sagen, immer so dieser Druck, weil du immer die Leistung bringen musst. Das, denke ich, ist jetzt im Marathon eben, vielleicht ist deswegen auch so erfolgreich. Ich habe jetzt auch erst 8 Marathon-Wettkämpfe hinter mir und die waren eigentlich alle gut. Vielleicht, dass da dieses, dass es gesettelt ist und dass du irgendwie Zeit hast, wirklich dich zu entwickeln und eine gute Vorbereitung hast darauf so gut eingestellt bist, dass halt auf diesen einen Wettkampf bist du so gut eingestellt, weil er nur vielleicht alles halbe Jahr immer ein Wettkampf eigentlich kommt, dass dann, klar, natürlich der Druck eigentlich hoch ist, weil du sagst, du hast den einen Wettkampf und wenn der nicht ist, dann ist halt vorbei, ne? Aber trotzdem, du kannst dich so fokussieren auf dieses eine, also auf dieses eine Projekt, so wie bei der Arbeit, wo man sagt, okay, da wollen wir vielleicht das Produkt auf den Markt bringen, aber dann dann arbeitest du auf dieses eine Projekt halt hin und nicht wie auf der Bahn, okay, ja, der 5000 Meter Lauf oder die 3000 klappen nicht, dann ist halt nächste Woche wieder und dann wieder und dann wieder und dann hängst du eigentlich die ganze Zeit hinterher, also du kannst deinen Planer nicht so verfolgen. Ist natürlich auch ein bisschen schwierig, sage ich noch einen Punkt, weil du auf der Bahn, sind vielleicht 12, 15 Plätze halt frei, vielleicht kommst du gar nicht in den Wettkampf rein. Also die Planung auch von Management oder von Trainer ist halt auch nicht gesichert. Deswegen passiert da halt mal viel. In der einen Woche läufst du gut, in der anderen Woche nicht so gut, nur weil vielleicht halt trainingsmethodisch halt keine richtige Regeneration stattgefunden hat.
Ich fand, es waren jetzt ganz, ganz spannende Punkte dabei, die auch sicherlich für einen Alltagstransfer ganz schön sind. Zu Beginn ist, du läufst nicht für jemanden, sondern entweder gegen die Konkurrenz. Und das ist ja generell so ein Thema, dass man sich mehr darauf besinnt, für wen macht man was. Und das ist mal ganz schwierig, wenn man externe Erwartungen erfüllen möchte, auch wenn das natürlich schwierig ist. Aber sich darüber bewusst zu werden, für wen mache ich das eigentlich? Und das andere, was du gerade noch beschrieben hast, ist mit deinem Job nebenher, der dir Unabhängigkeit und dadurch auch Freiheit natürlich ermöglicht oder mehr Freiheit, auch eine wahrgenommene Freiheit, weil du auch weißt, wenn das im Sport nicht klappt, gibt es noch was. Und das ist ja immer so, wird ja viel diskutiert, fokussiere ich mich nur auf eine Sache oder baue ich mir verschiedene Säulen auf. Ich bin ein ganz großer Fan von Säulen, weil ich glaube, wenn du dich ein Stück weit unabhängiger machst und freier auflaufen, aufspielen, was auch immer kannst, ich glaube, dass das für den Sport ganz, ganz wichtig ist, um langfristig auch zu performen, weil man immer mit Frustration auch konfrontiert ist. Und wenn ich aber im Hinterkopf habe, okay, es gibt noch andere Dinge in meinem Leben und es ist ja nicht nur für Leistungssportler wichtig, dann habe ich auch keine so große Angst zu versagen. Und wenn ich keine so große Angst habe zu versagen, dann riskiert man auch gerne mal mehr. Und das ist, glaube ich, was ganz, ganz Wichtiges. Bevor wir jetzt nochmal näher drauf eingehen, warum du ja eher Spätstarter, Spätzünder warst, zumindest im Marathon, und ob das Vor- oder Nachteile gebracht hat, machen wir eine kleine Werbung. Diese Folge wird nämlich unterstützt exklusiv von Exakt Health, der ganzheitlichen Trainings-App für Läufer und Läuferinnen. Somit bekommt ihr zusätzlich zum heutigen Thema einen weiteren Mehrwert mit nützlichen Infos und sogar einen 40% Rabattcode. Richard, du bist ja Exakt Health Ambassador. Was ist das Besondere an der App Exakt Health?
Ja, es ist eigentlich eine App, ja, wie du schon gesagt hast, für Läufer. Da gibt es im Endeffekt jetzt inzwischen drei Punkte. Zum einen Verletzungsprävention. Also was mache ich eigentlich noch neben dem Laufen? Also Athletik, Kraft, Mobilisation, ganz, ganz wichtige Punkte eben, um sich nicht zu verletzen. Das andere Thema sind Reha-Pläne, also wenn ich dann doch mal verletzt bin, wie ich da wieder zurückkehre. Und jetzt neuerdings ist noch ein Baustein zugekommen für Amateursportler, Trainingspläne von 5 Kilometer, 10 Kilometer, Halbmarathon, Marathon. Und eben mehr eine zertifizierte App. Physiotherapeuten wirken da eben mit bei den bei der Verletzungsprävention und eben bei den Reha-Plänen und eben auch ein guter Coach, der die Trainingspläne schreibt. Kenne ich auch den Coach, ich weiß nur nicht, ob ich sagen darf, wer das ist. Deswegen kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Selber habe ich auch Verletzungen schon gehabt und ich kriege auch immer mal wieder Anfragen, was könnte ich da machen bei dem und dem Thema. Und da kann ich eigentlich eher guten Herzens immer auf diese App verweisen, weil die haben wirklich sehr, sehr viele Läuferverletzungen jetzt inzwischen da drin. Und die erklären es halt auch.
Spezifische Laufverletzungen.
Genau, spezifische Laufverletzungen, die man halt kennt. Ja. Und wirklich erklärt von Anfang an. Also man bekommt nicht nur die Übungen, sondern wirklich erklärt, woher kommt es, was man, also da kann man wirklich auch sich durchlesen. Da sind auch Texte hinterlegt und Blogbeiträge findet man da. Das ist schon ganz cool. Und bei den Übungen sind auch Videos hinterlegt. Also es ist eigentlich ganz cool. Und man kann im Endeffekt auch seinen Trainingsplan so ein bisschen aufteilen. Also wann möchte ich vielleicht was machen? Also sozusagen einen eigenen Trainingsplan so erstellen sozusagen, das finde ich ganz nett.
Genau, ich glaube, der passt sich ja dann auch auf den persönlichen oder auf das persönliche Fortschrittsniveau an und ich fand es eben auch ganz spannend, dass eben Anleitungsvideos dabei sind. Mir helfen Videos immer total, Bilder ist das eine, aber Videos sind jetzt nochmal von Bewegungsablauf, vor allem wenn es von Experten gemacht wird, extrem hilfreich und eben auch relativ viele Artikel mit Wissen und Tipps rund ums Laufen, eben auch Laufverletzungen, zum Beispiel Wölferknie, glaube ich, kennt jeder, hatte jeder schon mal, der viel läuft. Und was ich natürlich auch immer schön finde, ist, wenn, also es ist ein Medizinprodukt, was auch EU-zertifiziert ist, was ich auch schön finde, um irgendwo die wissenschaftliche Fundierung dahinter zu haben. Und ja, was vielleicht interessant ist für die Zuhörer, ihr könnt das Ganze 7 Tage kostenlos testen, ohne irgendwie schon mal Zahlungsweisen hinterlegen zu müssen. Ich glaube, das schreckt ja viele ab. Ihr könnt alle Funktionen voll nutzen, bevor man sich für ein Abo entscheiden sollte. Und auch die Abos sind verschiedene lange Zeiträume. Also das heißt, man kann es auch einfach mal probieren über 3 oder 6 Monate. Und dazu gibt's auch bei Sport im Kopf endlich mal einen Rabattcode. Und zwar mit Sport im Kopf bekommt ihr bis zu -40%, was eigentlich ganz cool ist, um das Ganze mal zu testen. Aber ihr findet natürlich den Link zur Exakt Health App in den Shownotes. Und jetzt würde ich sagen, viel Spaß beim Weiterhören. Richard, wir machen weiter. Ich hatte es ja zu Beginn schon kurz erwähnt, Spätzünder im Marathon. Würdest du sagen, retrospektiv, Vor- oder Nachteil? Wir sind kurz darauf eingegangen, dass du einfach extrem viele Erfahrungen sammeln konntest. Aber wo glaubst du, liegen vielleicht auch mental nochmal die Vorteile oder auch Nachteile, ich weiß es nicht, dass du vorher so viele andere Distanzen auch schon laufen konntest?
Ich glaube, das Wichtigste beim Marathonlauf ist eigentlich, dass man über Jahre oder Jahrzehnte eigentlich halt einfach schon gelaufen ist. Das heißt, dein Körper hat schon extrem viele Laufkilometer einfach in sich. Und das holst du als junger Athlet, wenn du auf den Marathon gehst, halt nicht, sag ich mal, mit einem Jahr guten Training halt auf. Und das ist eigentlich jetzt immer noch das, warum viele mit 30er, Anfang 40er eigentlich immer noch laufen, obwohl sie vielleicht ja nicht mehr so hart trainieren wie jetzt die mit 20er. Weil dieses ganze System hat sich auch ein bisschen geändert. Früher war es ja tatsächlich immer so, vielleicht die Leute, die zu langsam waren für die Bar, die sind halt auf den Marathon gegangen. Und das hat sich auch komplett gedreht. Ich meine, die Zeiten sieht man, die entwickelt sich natürlich auch immer weiter. Andererseits, wenn man natürlich mit 25 vielleicht anfängt und dann hat man ja vielleicht 10 Jahre auf der Strecke, dass man kann vielleicht noch mehr erreichen, wie wenn man natürlich erst mit im höheren Alter anfängt. Ich fand es jetzt auf jeden Fall alles gut, alle Erfahrungen, die ich da sammeln konnte. Ich denke, ich habe eben noch keine Did Not Finish im Marathon stehen. Ich denke, das ist auch ganz hilfreich für den Kopf, dass man weiß, man schafft es, weil die Herausforderung ist ja immer eigentlich die Strecke. Also schaffe ich die 42 Kilometer, weil du die im Training halt nicht absolvierst. Also die über 2 Stunden in dieser hohen Geschwindigkeit läufst du halt im Training nicht. Und das ist eigentlich immer so das, wo jeder Athlet halt Respekt hat und nicht, es sind hier wie 100 Starter und ich habe Angst, dass der eine vor mir ist oder der andere. Das ist eigentlich relativ egal. Du musst erst mal gucken, dass du da bis vielleicht 35 Kilometer kommst und dann kannst du darüber Gedanken machen, wen du vielleicht dann noch einsammeln willst von vorne oder wen du hinter dir lassen möchtest in der Gruppe. Also es ist ein ganz anderes Gedanke, wer da so deine Konkurrenz eigentlich ist. Das ist aber eigentlich das Coole, dass du halt nicht sagst, der eine oder der andere, sondern eigentlich erstmal die Strecke ist so dir das Ding, was du bewältigen musst. Ja, genau.
Okay. Das heißt, teilst du deinen Lauf auch in Distanzen ein? Also das ist was ich tatsächlich schon auch viel mit erlebten Athletinnen, die jetzt auf lange Distanzen gehen, arbeitet, dass man sich, manche machen es mit der Zeit, manche machen es mit Streckenabschnitten, also sich das einteilen, so als zu bewältigenden Abschnitt.
Ja, es ist eigentlich recht gut gemacht, weil du hast halt als Marathonläufer brauchst du halt immer eine Energiezufuhr und das sind die persönlichen Flaschen, die man abgeben kann und da ist eigentlich ja bei jedem Wettkampf relativ ähnlich, alle 5 Kilometer ungefähr ist da halt so ein Stand und das ist dann halt auch immer, wo das Tempo im Endeffekt immer auch wechselt, weil kann noch sehr, sehr harmonisch sein, immer die 5 Kilometer zu laufen, aber wenn du dann mit vielleicht 20 Leuten zu diesen Tischen kommst, wo du halt ja nummeriert irgendwie vielleicht 4, 5 Flaschen auf einem Tisch stehen und du dann hinkommst und du weißt, der Vordermann oder der Hintermann, der ist auch auf dem Tisch und will da auch seine Flasche kriegen. Das ist dann immer sehr, sehr spannend und da gibt es immer so Unterbrüche, aber da ist halt auch der Fokus dann wieder komplett so weg von jetzt hinter dem Pacemaker zu sein oder seine Zeiten zu laufen oder an die Platzierung jetzt vielleicht zu denken, wenn es international rangeht, sondern dann halt, ich möchte meine Flasche erwischen. Also ich muss eigentlich meine Flasche erwischen, weil wenn ich sie nicht erwische, dann habe ich ja keine Energiezufuhr, dann ist halt wieder schwieriger. Klar, ist ja ganz gut, dass es dahinter dann noch von Veranstaltern dann auch noch Flaschen gibt oder so, aber das ist ja nicht dein Getränk, mit dem du jetzt da trainierst die ganze Zeit. Das ist schon sehr, sehr wichtig und das kann dann auch schon mal dazu führen, dass ja vielleicht andere Athleten, mir ist Gott sei Dank noch nicht passiert, dass sie halt dann aussteigen oder halt dann dann einfach sehr, sehr langsam werden, weil ja, wenn die Kohlenhydrate halt nicht mehr da sind, die Stoffe, die man halt braucht, um Gas zu geben, ist dann halt schwierig, wenn man dann ja unterzuckert im Endeffekt ist, ja. So teile ich es mir halt immer ein. Das sind so 8 Flaschen kriegt man, also ja, 8 Stationen, wo man halt von der Konzentration halt da immer ganz anderen Gedankengang. Das ist eigentlich ganz cool, finde ich.
Sind es dann für dich 8 5000 Meter Sprints?
ja, auf jeden Fall ist schon so mit den Positionen. Ich bin da eher auch immer einer, der so da meistens eher Zeit verliert, weil ich finde immer ein bisschen vorsichtig gehe ich daran und Ja, schon rücksichtsvoll gegen den Athleten, aber da gibt es feiern dann öfters mal gar nicht. Die drücken sich dann halt einfach rein oder so. Und ja, manchmal gehe ich dann auch einfach dann vor und sage mir, gut, jetzt will ich aber die gute Position mal erkämpfen. Und dann hast du es halt leichter, weil du da nicht zurückkommen musst, wieder ein bisschen ranläufst, sondern ja, dann ein bisschen auch Spaß. Und du kannst auch nicht immer in der ersten Position ankommen. Also es ist ein bisschen schwierig, aber es ist eigentlich ganz lustig. Also dieses. Ja, wieder die neue, sich ja neue Gedanken zu machen.
Wie ist das in so einem Rennen? Also auf dem Rad sieht man es ja auch, dass man manchmal Zeit hat, sich zu unterhalten. Also unterhalten sie jetzt, ja doch, manchmal unterhalten die sich schon die Roadies. Marathon auf deinem Niveau, weiß ich jetzt nicht, wie viel man sich noch unterhält, aber tauscht man da manchmal die ein oder andere Floskel, also Tennisspielern, das ist ja so ein bisschen der Bad Talk manchmal. Gibt es da so Psychospielchen im Rennen?
Im Rennen, nee, eigentlich nicht. Das ist dann eigentlich sehr unsportlich. Also es macht eigentlich gar keiner. Weil beim Laufen, sage ich mal, das ist schon so anstrengend genug, wenn du danach da zum Reden hast, schüttelt jeder den Kopf. Ich meine, klar gibt es zum Beispiel so Situationen, wo du halt denkst, ja, sorry, ey, warum hast du dich jetzt hereingequetscht, um die Flasche zu holen? Oder ja, du hast vielleicht geschafft, dass ich die Flasche nicht bekommen habe oder so, dann redest du kurz dann schon, aber da müsste schon der Fokus wieder sein, weil sonst verlierst du deinen Sauerstoff auch zu schnell und dann bringst du selber auch keine Leistung. Aber zuhören kann man eben ganz, ganz gut, also eben von außen. Ja, bei der EM jetzt in München, du hast es ja vorher angesprochen, der größte Erfolg, da hatte ich schon eben gerade gleich in den letzten 10 Kilometer bin ich jetzt dreimal schon zurückgefallen gewesen und immer wieder bin ich aber auch hingekommen und hatte da eben auch Unterstützung von ja, Familie, Freunden und eben auch einen Coach, der nebenan mit dem Rennrad gefahren ist und da hat mich auch mega gepusht hat. Und denke ich, es wäre im Stadion dann wahrscheinlich schon irgendwie vorbei gewesen, wenn man dann Abstand hätte. Also sagen wir mal, Marathon jetzt einfach im Stadion laufen müsste oder sowas. Dann kommt man da halt nicht mehr hin. Und das ist schon ziemlich cool gewesen, dass ich das da eben geschafft habe. Ja, und ja, auch mit dem anderen halt, ich meine, irgendwann wird es halt schwer, Marathon, irgendwann 30, 35 Kilometer kommen richtige Schmerzen. Und dann mache ich mir halt immer so die Gedanken, also mir ist ja bewusst, dass die irgendwann kommen, diese Schmerzen. Und ich habe jetzt darauf trainiert und es macht jetzt, also du musst jetzt ja auch durchziehen, weil für was machst du es ja sonst sozusagen? Also wenn du jetzt klein beigibst und aufgibst, macht das Training davor jetzt auch nicht so viel Sinn. Und ich denke mal halt immer auch, also mit den Schmerzen auszuhalten, ist eigentlich, also ist ja noch gut durchzuführen. Es gibt also viel, viel schlimmere Sachen in der Welt, die gerade passieren, jetzt gerade mit Krieg oder ja, Athleten, die verletzt sind, die gar nicht an der Startlinie stehen können, die würden so gerne da laufen und jetzt mache ich mir da Gedanken, dass ich da ein bisschen Schmerzen habe. So kriege ich das eigentlich immer ganz gut hin, dass ich da dann doch noch durchziehen kann und sagen, das ist jetzt ganz normal, dass das kommt und jetzt kannst du aber trotzdem durchziehen. Mein Schmerz ausblenden ist natürlich sehr, sehr schwierig, aber muss ich dann halt auch die Gedanken machen und einen Schritt vielleicht mal umstellen, ganz bewusst wahrzunehmen und sich dann nochmal irgendwie andere ja, Punkte halt setzen. Wenn meistens ist noch irgendjemand vorne, dann kann man den ein bisschen anvisieren oder sagen, jetzt in der nächsten Kurve, dann also immer so kurvenweise auch denken. Das ist ganz cool, wenn es so, ja, wenn es halt so eine längere Strecke ist, dass man sich immer noch Punkte findet. Jedes Mal, wo ich sage, jetzt bis dahin noch. Genau, weil wenn ich wirklich weiß, wo ist das Finish, wie sieht die Strecke aus, weil man schaut
Dann
sich
wird's
jetzt
lang.
selten die 42 Kilometer komplett halt an.
Ich wollte gerade sagen, das ist auf gar keinen Fall ein guter Ratschlag, wenn du gerade von so entweder Mantras sprichst oder so Selbstinstruktionen, also auch so Bewegungsanleitungen. Machst du sowas, also auch um den Rhythmus zu behalten? Keine Ahnung, Kopf hoch, Brust raus, auch auf deine Bewegung, Knie hoch, also dass du dir Anleitungen gibst, um wieder den Rhythmus zu finden, um dich auf das zu besinnen, also den Fokus auf deinen Bewegungsablauf zu setzen.
Ja, das auf jeden Fall. Ich meine, jetzt bei den Olympischen Spielen in Paris war es auch nochmal eine Herausforderung, weil es ja eben nicht flach war. Also es war jetzt die erste Strecke, wo es halt auch sehr, sehr hügelig war. Und wenn du dann zum Beispiel halt den Berg runterläufst, da drückt dich ja im Endeffekt die ganze Zeit jemand nach vorne. Du musst gar nichts machen. Aber wenn du dann wieder im Flachen bist, dann ist ja gar keine Unterstützung mehr. Und da wieder rauszukommen, das ist eben ganz, ganz schwierig. Dass man da wieder den Schritt umstellt und da muss man manchmal sagen, okay, jetzt ändere ich mal was an der Frequenz einfach und jetzt gucke ich mal die nächsten 200 Meter, dass ich da einfach ein bisschen was ändere und schaue dann, ob das da leichter wird. das ist schon ziemlich wichtig, weil, ja, ich meine, bei so einer flacheren Strecke ist es ein bisschen einfacher, weil der Schritt ist ja schon meistens ähnlich, aber ich habe da auch rausgefunden, dass gerade vielleicht hinten raus, dass ich dann vielleicht zu lange Schritte mache und dass ich da eher schaue auf die Frequenz, dann wieder muss zwar mehr Schritte machen, aber kannst dann ja leichter irgendwie den Speed dann erreichen und hältst dann halt auch die Körperspannung ein bisschen besser und tritt halt nicht vielleicht mehr in die Hacke rein, also von hinten, sondern mehr auf den Vorfuß. Und da macht man sich schon ziemliche Gedanken rüber, weil sonst ist es schon schwierig so, oh, wenn ich jetzt sage, oh, jetzt sind es nochmal 2 Kilometer oder so, oder ich bin jetzt erst bei 30 Kilometer angelangt. Also ich habe noch nie so rüber gedacht, dass ich so über die Kilometer denke, oh, es sind 42 Kilometer, habe ich eigentlich noch gar nie mehr Gedanken gemacht. Also ich habe wirklich als das Abschnitt eben geschafft, die 5 Kilometer von der Getränke, jetzt kommt halt die nächste vielleicht, oder es ist ja schon die Hälfte geschafft oder so. Also immer so dieses positive Gedanken und nicht denken, so jetzt ist ja noch so viel, sondern immer jetzt ist schon ein Viertel vielleicht geschafft oder so. Das ist immer ganz, ganz hilfreich.
Packst du dann auch manchmal alte Anekdoten aus? Also aus der Zeit, wo du zwar kürzere Distanzen, aber richtig, richtig schnell gelaufen bist. Also so den Fokus auch auf, das ist ja eine Stärke auch von dir gewesen. Ich meine, die Vergangenheit hat jetzt vielleicht nicht jeder zumindest, also gut, die meisten Läufer sind wahrscheinlich die Distanzen mal gelaufen, aber vermutlich nicht alle in der Intensität, in der oder auf dem Niveau, auch Olympische Spiele, wo du einfach kürzere Distanzen sehr schnell gelaufen bist. Packst du die dann auch manchmal aus in den Momenten, so diese Erinnerung an diese extrem schnellen Zeiten, dass du dazu ja auch die Fähigkeiten hast?
Ja, das ist immer so das ganz Gute, dass man halt bemacht und sagt, ja, man läuft ja langsamer, also deutlich langsamer, nur so 3 Minuten pro Kilometer oder jetzt inzwischen ja schon 2,58, aber so, ja, wir sind ja früher deutlich schneller halt gelaufen, das ist so von dem Körper, also von dem Ablauf und von der Ruhe von deinem Körper, das kennst du halt alles. Das ist halt auch das Positive, dass du das erfahren konntest, dass du so viel schneller halt laufen konntest auf einen Kilometer. Mhm. Wenn ich jetzt, ja, 1000 Meter mal eine 2 Minuten 20 halt gelaufen bin und jetzt ja im Endeffekt fast nur 40 Sekunden pro Kilometer langsamer lauf, dass du halt so einen riesen Gap halt hast. Und wenn du jetzt nur vom Ausdauer kommst und dann hast du vielleicht maximal 2 Minuten 40, dann ist halt die Gap halt kleiner. Das ist halt immer das ganz Positive. Und ich sag auch immer so hinten raus, da bin ich immer schon gut gewesen. Also wenn ich da hinten dran bin, dann kann ich auch über mich eigentlich hinauswachsen. Das, was ich dann bei der EM eben auch getan habe, mit dem Zielsprint, wo man gar nicht mehr sich vorstellen kann, dass man überhaupt sprinten kann. Das hilft mir dann schon, das nochmal hinten raus echt zu performen und jetzt nicht langsamer zu werden, sondern eher nochmal Gas geben zu können.
Finde ich ganz schön, dass du es gerade erwähnst, weil ich nämlich ein Zitat gefunden habe von dir in einem Interview. Also es ist eigentlich kein Zitat, aber in einem Interview wurde über dich geschrieben, Richard Ringer gehört vielleicht nicht zu den schnellsten Marathonläufern der Welt, aber zu denen, die über sich hinauswachsen, wenn es wirklich zählt. Und ich glaube, du hast es gerade schon erwähnt, die EM 22 in München ist da wahrscheinlich das Paradebeispiel dafür.
Ja, genau. Also es war auch, sag ich mal, relativ leicht. Ich war so an 9. Stelle ungefähr gemeldet von meiner Bestzeit her. Und die Presse hat sich gar nicht gekümmert. Also da kam nicht ein Anruf davor. Ist sehr entspannt, aber ich hatte ja trotzdem ein Ziel. Ich wollte Europameister werden. Das wollte ich schon auf jeden Fall das Jahr davor. Da hatte ich mir das Ziel gesetzt, nach den Olympischen Spielen. Ich will Europameister werden, habe auch keinen Marathon mehr bestritten gehabt. Das war eben das Gute. Also ich habe ein ganzes Jahr keinen Marathon gemacht, von den Olympischen Spielen bis zu den Europameisterschaften. Genau, und ich habe eigentlich jetzt auch immer gezeigt, dass ich dann ja irgendwelche hinauswachse, Athleten schlag, die eigentlich deutlich stärker sind. Das habe ich jetzt bei den Olympischen Spielen mit Platz 12 auch wieder getan. Da war ich nämlich nur auf Platz 43 gemeldet. Das schaffe ich dann immer. Und so gehe ich aber auch in den Wettkampf ran. Ich sage immer so, an dem Tag X, das schafft nicht jeder, seine Leistung zu bringen. Und da werde ich einige, die jetzt ein paar Minuten sogar schneller laufen, das werde ich einfach schaffen, weil ich sage einfach, ja, im August sind jetzt nicht die perfekten Wetterbedingungen, es ist halt deutlich wärmer. Da haben bestimmt die anderen sich nicht so gut vorbereitet wie ich, sage ich halt. Dann geht es hoch und runter, das haben wir bestimmt auch nicht gelernt. Dann gibt es keine Tempomacher, sondern Mann gegen Mann. So. Niemand will eigentlich vorgehen und so. Es wird am Anfang langsam und so. Also dann baue ich mir die ganze positive Energie halt auf. klar, dass es natürlich auch so eintritt, dass am Anfang, sag ich mal, auch ruhig ist und so. Ich meine, was wäre, wenn es jetzt einfach volle Pulle auf einmal losgeht, ne? Also bis jetzt, klar, man macht sich schon auch die Gedanken darüber, hat ja mehrere Optionen auch und sagt nicht nur das und das und redet dem Coach natürlich, was passiert, wenn es so und so ist. Und ja, du kannst auf jeden Fall mitlaufen mit bis die gewisse Pace, und wenn es schneller wird, ja, dann lässt sie halt reißen, weil irgendwann kommen sie dir dann auch wieder entgegen. Also das muss man wirklich so, diese Lücke auch dann halt auch lassen, wenn du weißt, das ist jetzt einfach zu viel für dich. Das ist eigentlich dann eben ganz cool, dass es dann nicht so schnell vorbei ist. Du weißt, die Strecke ist einfach lang, und wenn viele sich dann halt ja, überschätzen und denken, sie können da eigentlich vorne und mitlaufen, weil klar, für viele ist auch, ja, ich will nur die Medaille gewinnen bei den Spielen, und wenn die dann nicht mehr holen, dann ist das denen egal, aber mir ist das nicht egal, ob ich jetzt 20. bin oder 12. und dann kann ich die dann wieder überholen. Das ist halt diese ganz andere Gedankengänge von den Athleten, aber ich denke, das ist halt pro Nation auch unterschiedlich, wenn halt, ja, die Afrikaner sagen, ich muss halt die Medaille holen, ne? Dass da der Druck irgendwie dahinter irgendwie und das ist dann für einen, sag ich mal, auch als Weißathlet ein bisschen leichter, weil öfter sagt man, graubt man dem weißen Athleten nicht so viel zu, aber es ist ja dann doch möglich, da was zu holen. Ich meine, die Medaillen gehen meistens über Afrika immer, aber jetzt haben wir doch auch bewiesen, also wir waren jetzt 5 weiße Athleten oder die ersten 12, das ist sehr, sehr eher, also selten, wenn man jetzt die Liste anschauen würde, das sind halt die ersten 106 Athleten, im Marathon sind halt Afrikaner. Mhm. Also, dass man es dann aber dann schafft, eben bei diesem Wettkampf dann auch zu performen, das ist eben auch eine Stärke da wieder von uns, dass wir das so strategisch rangehen und sagen, an dem Wettkampf schaffe ich es aber. Zwar bei so einem schnellen Lauf, beim Stadtlauf, es ist nicht der Fall, aber da mit dem Nationaltrikot schaffen wir es dann eben. Und das ist so unsere Motivation immer.
Ja, ich finde es extrem spannend, deine mentale Vorbereitung, wie du deine Gedanken letzten Endes bewusst oder unbewusst, ich glaube teilweise schon auch sehr bewusst inzwischen mit deiner Erfahrung steuerst, dementsprechend auch die Emotionen sehr gut regulieren kannst. Und ja, du hast auf der Straße extrem viel Platz und Raum, dadurch auch sehr viel Platz und Raum für Gedanken. Und daher ist es, glaube ich, gerade beim Marathon ein unheimlich mächtiges Tool, sage ich mal, wenn man lernt, seine Gedanken für sich passen, das tickt ja auch jeder anders, aber eine Strategie zu finden, mit der man am besten fährt. Und ich habe das Gefühl, es ist sehr ressourcenorientiert, wie du denkst. Das finde ich auch eine total schöne Art, auch zu arbeiten mit Athleten, Athletinnen, weil wenn du so betonst, überlegst du dir erstmal, okay, was sind alles deine Ressourcen, was hast du gut gemacht, und überlegst erstmal, naja, die anderen könnten ja vielleicht da Fehler machen. Und das ist ja alles, du bist ja im absolut realistischen Bereich. Also es ist ja nichts schön geredet, sondern das kann ja auch alles sein. Bist trotzdem ein bisschen Realist, aber ich glaube, es ist eine gute Herangehensweise, extrem positiv und sich selbst vertrauend, sich auf seine Fähigkeiten verlassen können, in einen Wettkampf zu starten. Und es ist natürlich gerade bei einer Disziplin wie Marathon, die schon verhältnismäßig einfach lang dauert, glaube ich, eine ganz, ganz gute Strategie, noch dazu zu wissen, hey, ich kann mir auch hinten raus noch richtig zu vertrauen, weil es natürlich das positive Energielevel von Anfang an extrem hoch hält.
Ja, nee, also ich denke auf jeden Fall, ich habe da jetzt, sag ich mal, meine Strecke gefunden, aber ich finde es auch irgendwie cool, dass man eben beim Laufen ja immer noch so lange den Sport halt machen kann, und auch finde ich es cool, dass man halt nebenher trotzdem noch arbeiten kann, wenn es jetzt nicht nur Sport hat, weil klar, wenn ich mit 40 aufhöre und habe vielleicht noch gar nichts gemacht, sonst ist es vielleicht auch ein bisschen schwierig, vielleicht mal dann in die Berufswelt rauszugehen. Ich finde es ganz, ganz cool, dass man da ein bisschen lockerer und entspannter irgendwie unterwegs ist und ja, vielleicht eben nicht 20 Wettkämpfe im Jahr machen muss, sondern vielleicht dann eben nur ein paar. Das ist irgendwie ganz, ganz angenehm.
Du bist aber, um nochmal darauf einzugehen, deshalb würde mich jetzt interessieren, du meintest, du bist zwischen Olympische Spiele und in Tokio und EM keinen Marathon-Wettkampf gelaufen, aber halt Marathon-Wettkämpfe. Also,
was bin ich denn gelaufen? Das ist eine gute Frage. Also klar macht man immer so ein paar kleinere Wettkämpfe. Ja. Zum Beispiel so ein Silvesterlauf oder vielleicht mal eine deutsche Meisterschaft über 10 Kilometer. Aber eben diese totale Verausgabung, dass du dann, also danach machst du einfach eine längere Pause, weil dein Körper ist eigentlich kaputt nach dem Marathon. Da sind bestimmt irgendwelche kleinen Risse irgendwie vielleicht drin oder vielleicht auch die Knochen. Wenn du jetzt weiter trainieren willst, könnte es vielleicht zu Ermüdungsbrüchen führen oder sowas.
Ja, musst du biophysiologisch, da passiert
genau,
viel.
Musst du halt Pause machen. So war halt eben eigentlich der Aufbau wieder auf diesen einen Tag X, auf die EM ausgerichtet, wo du dann dich konzentriert, ohne, du musst jetzt in Form sein, eigentlich darauf vorbereitest. Das, das ist cool gewesen. Mhm. Und ja, ist natürlich auch cool zu sehen, dass eben da der Verband nicht gesagt hat, ja, du musst jetzt auf jeden Fall aber noch am Marathon laufen, weil klar, bei den Olympischen Spielen bei über 30 Grad war der Wettkampf, der war sehr, sehr langsam sozusagen. Aber es war eigentlich ganz cool, dass man eben jetzt nicht die ganze Zeit Wettkämpfe braucht, sondern ja, man auch die Freiheit bekommt, sich wirklich auch zu fokussieren. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr cool.
Jetzt meintest du gerade, okay, du kannst es noch eine Weile machen. Jetzt hast du schon 3 Olympische Spiele hinter dir. Gibt es jetzt auch nicht so viele Athleten. 2016, 21 und 24 eben. Jetzt gerade letztes Jahr in Paris. Wie viele Spiele kommen noch?
Ja, also ich habe mir da, habe ich mit meinen Sponsoren zusammengesetzt, ich habe mit dem Verband geredet, mit meiner Family. Ich habe halt gesagt, solange ich mich eigentlich weiterentwickle, das tue ich jetzt immer noch, also ich bin ja wie gesagt ja wieder in der Bestzeit gelaufen vor einem Monat. Warum, wenn ich jetzt nicht Probleme habe mit meinem Körper, warum soll ich dann jetzt nicht weiterlaufen? Ne? Ich habe mir jetzt einfach mal gesagt, ja klar, jetzt ich denke jetzt nicht in Olympiaden sozusagen in 4-Jahres-Schritte, sondern ich denke jetzt schon eher so ein Jahres-, Zwei-Jahres-Rhythmen, einfach weil ich nicht weiß, was macht der Körper mit mir. Aber ich muss jetzt wirklich eigentlich gestehen, dass es mir tatsächlich immer besser geht. Also so, umso länger ich jetzt den Marathon laufe, ich meine, ich bin jetzt auch erst 4 Jahre dabei beim Marathonlauf. Aber dieses auch, ich meine, ich denke, da habe ich auch ganz guten Trainer, dass der eben diese Ruhephase und dass er dich da richtig gut aufbaut, dass du eben Zeit hast, wieder in Form zu kommen. Das ist eigentlich, das ist ein gesundes Training. Das ist nicht so wie man so Leistungssport immer an der Grenze oder so. Ich meine, ich kenne das andere Training von der Bahn, wo man dann natürlich an Laktatgrenzen geht und komplett hinüber ist, wenn man 400 Meter komplett sprinten muss. Das muss ich halt alles nicht. Das ist alles ausdauerbasierend. Ich laufe dann halt 25 mal 400 Meter oder sonst, aber in einem entspannten Tempo. Du kannst dann eben dein Laktat messen, dann weißt du, okay, es geht jetzt nicht um die Zeiten, sondern okay, du musst in diesen Bereichen sein. Das ist eigentlich ganz angenehm. Und deswegen ist jetzt nicht ausgeschlossen, noch vielleicht 2028 mitzumachen. Aber es ist noch nicht in meinem Kopf jetzt drin, dass ich jetzt, weil ich weiß auch gar nicht, was passiert. Die Olympianormen werden immer noch heftiger. Also jedes Jahr wird es noch schneller, ob ich es da überhaupt schaffe. Die anderen Athleten entwickeln sich natürlich auch.
Auch weiter.
Und wie ich dann im Endeffekt 2027, wenn dann die Qualifikation zählen, wie ich da stehe überhaupt in der eigenen Nation, ob ich es ja überhaupt schaffen kann, muss ich dann schauen. Aber also ich denke jetzt auf jeden Fall mal jetzt dieses Jahr die Weltmeisterschaften in Tokio, dass ich da vielleicht noch mein Traumziel schaffe, in die Top 8 zu kommen, damit ich so mein Diploma bekomme. Und dann 2026 habe ich auf jeden Fall auch schon Wettkämpfe anvisiert, aber darüber hinaus das ist dann noch zu weit. Da müssen wieder in 26 schauen, wie ich da stehe, genau.
Ja, aber es bleibt spannend. Ich werde es natürlich verfolgen. Das ist auch mal schön, wenn dann jemand mal Gast oder Gästin war, weil man dann ja doch auch irgendwie so ein tieferes Gespräch mal führen konnte und ich das jetzt wirklich auch total spannend fand, heute auch deine Geschichte. War, glaube ich, ein ganz toller Beitrag auch für alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Und wir kommen zur letzten Frage. Wenn du dich zurückbeamen könntest, was würdest du anders machen oder würdest du vielleicht deinem jungen Ich für Ratschläge oder Tipps geben?
Also ich würde tatsächlich auch sagen, dass so ein Training nicht immer dass man so hart Sachen rangehen muss, sondern das ist halt, dass man da schon auch weiterdenken muss an die Zukunft so ein bisschen. Dass nicht jeder Wettkampf, dass es nicht das eine in die Höhe schnellt oder es komplett runtergeht. Also wenn jetzt der Wettkampf gut oder schlecht läuft, das ist jetzt nicht das Ende oder der Anfang des Erfolges irgendwie ist, dass man das, dass man da ein bisschen lockerer auf jeden Fall werden wird. Das würde ich auf jeden Fall mir selber mitgehen.
Ja. Finde ich einen sehr guten Ratschlag, kommt tatsächlich auch immer wieder von erfahreneren Athleten, die im Jungen ich einen Tipp geben sollen, dass man nicht immer ganz so hart ist mit sich selbst. Und ich glaube, das ist auch vielleicht ein Tipp oder ein Ratschlag, auch als Transfer in andere Bereiche des Lebens, da wir leider oft dazu tendieren, mit uns selbst am härtesten zu sein. Das heißt, ab und zu mal ein Auge zudrücken und auch Fehler machen dürfen, glaube ich, führt langfristig auch zu mehr Erfolg und Zufriedenheit. Ja, vielen Dank, dass du heute wieder bei Sport im Kopf zugehört hast oder vielleicht zum ersten Mal. Wie immer freue ich mich natürlich sehr über Feedback und Anregungen. Die E-Mail-Adresse dazu findet ihr in den Shownotes. Und natürlich noch viel mehr, wenn ihr das nächste Mal auch wieder bei Sport im Kopf dabei seid. Lieber Richard, vielen herzlichen Dank fürs Gespräch. Ich wünsche dir jetzt noch einen schönen, für dich schneefreieren Winter. In München muss es ja nicht unbedingt schneien, wobei es auch da schön ist. Und wer weiß, wenn wir uns das erste Mal persönlich über den Weg laufen.
Ja, perfekt.
Oder vielleicht das zweite Mal. Okay. Ich glaube, irgendwo haben wir uns schon mal getroffen, aber ja. Wir waren uns nicht ganz sicher, wo.
Dann danke schön und ja, macht's gut. Ciao.
Macht's gut, ciao.